Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich, von heute an gemeinsam mit Ihnen das alttestamentliche Buch des Predigers Salomo in Augenschein zu nehmen. Es ist, zumindest auf den ersten Blick, ein eigenartiges Buch und scheint gar nicht so recht in die Bibliothek der Bibelbücher zu passen. Oberflächlich betrachtet scheinen sogar einige Aussagen im Widerspruch zu bestimmten Lehren der Bibel zu stehen. Der Prediger, so wird dieses Buch in Kurzform auch bezeichnet, wurde im Laufe der Geschichte sehr unterschiedlich bewertet. Für den Dichter Heinrich Heine war es das Hohelied der Skepsis und für den Theologieprofessor Franz Delitzsch das Hohelied der Gottesfurcht. Zugegeben, es ist leicht möglich, manche Aussagen falsch oder sehr einseitig zu verstehen oder gar zu schlechtem Zwecke zu missbrauchen. Aber gerade deshalb ist es sehr wichtig, die Bedeutung des Buches als Ganzes und die persönliche Situation des Predigers zu erfassen. Zu diesem Abenteuer wollen wir uns nun gleich aufmachen. Das Buch des Predigers Salomo oder kurz Prediger. Der deutsche Titel weckt bei uns schnell die feste Vorstellung von einer Person, die eine regel- und formgerechte Predigt von der Kanzel herabhält. Der hebräische Titel des Buches ist Kohelet, und das bedeutet im alttestamentlichen Zusammenhang ganz einfach Versammlungsleiter oder Versammlungsredner. Im Englischen unter anderem wurde die griechische Bezeichnung Ekklesiastes übernommen, und das bedeutet Versammlungsteilnehmer. Der Prediger ist in unserer deutschen Bibel das vierte der insgesamt fünf poetischen Bücher, nämlich Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger und das Hohelied. In der hebräischen Bibel gehört es zu den sogenannten Schriften, den Ketuvim, und innerhalb der Schriften zu den Festrollen, Megillot. Von diesen fünf Rollen wurde jeweils eine an einem bestimmten jüdischen Fest vorgelesen. Den Prediger las man am Laubhüttenfest im Gottesdienst in der Synagoge vor. Es war ein fröhliches Fest. Die Freude an der Tora und am Leben stand im Vordergrund. Es stellt sich die Frage, warum dieses Buch überhaupt in den biblischen Kanon, also in die Gesamtheit der biblischen Bücher, aufgenommen wurde. Es gibt viele Nichtchristen, die das Buch schätzen, obwohl sie insgesamt nicht viel von der Bibel halten. Nun, die Argumentation des Predigers ist für jeden nachvollziehbar, ganz gleich, ob er an Jesus Christus glaubt oder nicht. Das ist das Besondere. Der Prediger begibt sich ganz auf den Standpunkt des Menschen und stellt sich die Frage, was zählt im Leben wirklich? Das Buch wurde wohl deshalb geschrieben, damit keiner auf der Suche nach dem Sinn des Lebens die gleichen traurigen Erfahrungen machen muss wie Salomo, der Verfasser. Anders ausgedrückt, wir können uns viele schmerzliche Erfahrungen sparen, wenn wir auf Salomo hören. Der Prediger zeigt uns, dass Gott die Menschen versteht. Er kennt die Sehnsucht in ihrem Herzen nach etwas, das bleibt, nach der Ewigkeit. Der amerikanische Country-Sänger Kris Kristofferson brachte den Inhalt des Predigers auf den Punkt, als er sagte: »Herr, vielleicht kann ich jemandem zeigen, wie es mir erging auf dem Weg zurück zu dir.« Hiob, dem gerechten Mann, zeigte Gott, dass er ein Sünder ist. Salomo, dem weisen Prediger, zeigte Gott, dass er in Gottes Augen ein Tor ist. In dem Buch Prediger erzählt Salomo davon: »Es ist ein Buch, von dem viele kluge Köpfe, Theologen und Philosophen, genauso wie Wissenschaftler, eine großartige Lektion lernen können. Denn vor Gott sind selbst sie mit all ihrem Wissen und ihren Erkenntnissen einfach nur Toren, wenn sie nicht von Neuem geboren sind.« Es ist eine harte Nuss zu begreifen, dass angehäuftes Wissen am Ende bedeutungslos ist. In dem Buch Prediger können auch wir zu der tiefen Erkenntnis kommen, dass es keinen Sinn und keine Erfüllung ohne Christus gibt, auch wenn wir alles hätten, von dem Menschen meinen, dass es glücklich macht. Das Buch Prediger erscheint wie ein dramatischer Lebenslauf des Königs Salomo. Während das Buch der Sprüche Salomos Weisheit widerspiegelt, so bringt das Buch Prediger seine Torheit zum Ausdruck. In dieser Sendung werden wir zunächst die ersten 5 Verse betrachten. Ich lese sie Ihnen zunächst einmal im Zusammenhang vor. Dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Die Erde aber bleibt immer bestehen. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Soweit aus dem 1. Kapitel des Predigers, die Verse 1 bis 5. Kommen wir zunächst zum Autor des Buches Prediger. Er wird im 1. Vers genannt. Dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Salomo wird namentlich an keiner Stelle erwähnt, und doch passt die Beschreibung nur auf ihn. Wir wissen auch, dass ihm Weisheit gegeben wurde. Darum hatte er nicht einmal direkt um Weisheit gebeten, sondern eher um Weisheit für die Regierung des Volkes. Diese Bitte an Gott ist im 1. Buch der Könige zu finden. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Offensichtlich gab Gott Salomo, was dieser erbat, nämlich Weisheit zum Regieren und Richten. Denn er war politisch klug und regierte das Volk Israel weise. Er initiierte eine Ära des Friedens. Andere Völker zogen zu Salomo gen Jerusalem, um seine Weisheit kennenzulernen und bei ihm zu studieren. Er ehrte Gott. Er ließ den Tempel bauen, damit die Opfer dort dargebracht werden konnten. Solche Dinge sah auch die Königin von Saba, als sie Salomo besuchte. Aber im Bereich seiner Beziehungen zu Frauen war Salomo eher eine Niete. Sie erinnern sich, 1000 Frauen tummelten sich am Königshof, davon rund 300 Nebenfrauen. Aber das alles brachte ihm kein Glück. Der Prediger nennt zu Beginn, nachdem er sich selbst kurz vorgestellt hat, sein Thema, das im Grunde den Inhalt des ganzen Buches beschreibt. Vers 2. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Die Wuppertaler Studienbibel übersetzt, ein Hauch von Nichtigem, ein Hauch von Nichtigem, alles ist ein Nichts. Im Hebräischen ist hier von Dunst, Dampf oder Nebel die Rede, der sich fast in Nichts verflüchtigt. Genau so ist das menschliche Leben. Es geht schnell vorüber und ist der Unbeständigkeit unterworfen. Jakobus sagt es in seinem neutestamentlichen Brief ganz ähnlich. Ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Der Prediger hat in seinem Leben viel beobachtet und herumexperimentiert. Er hat Erfahrungen gemacht, die seine Beurteilung begründen. Das kommt in den Versen 3 bis 5 zum Ausdruck. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt immer bestehen. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Anders ausgedrückt, das Leben besteht aus einem ewigen Kreislauf. Angesichts dessen scheint das Leben sinnlos und langweilig. Der Dichter Franz Kafka drückt es in seinem Tagebuch einmal so aus. Sonntag, den 19. Juli 1910. Geschlafen, aufgewacht, geschlafen, aufgewacht. Elendes Leben. 16. Januar 1922. Zusammenbruch. Unmöglichkeit zu schlafen. Unmöglichkeit zu wachen. Unmöglichkeit, das Leben, genauer die Aufeinanderfolge des Lebens, zu ertragen. Alles ist eitel oder nichtig. Das ist der Schlüsselausdruck der Einleitung von Salomos Lehre. Eitel, nichtig, leer. Das Leben verrinnt ohne Sinn und ohne Ziel. So leben Tiere, aber sie denken und empfinden nicht so. Ich verbrachte einmal eine Nacht in einem Hotel auf Hawaii. Dort trifft sich der Jet Set. Diese Leute fliegen in der Weltgeschichte herum und verbringen hier und dort ein paar Tage oder Wochen. Acapulco, die Riviera, Spanien, Nordafrika, Südafrika und so weiter. Sie sind Weltreisende. Während des Essens beobachtete ich sie, im Lift oder im Foyer hörte ich, über was sie sich unterhielten. Mich schockierte die spürbare Leere und Sinnlosigkeit ihres Lebens. Gähnende Langeweile. Sie sprachen über das, was sie gesehen haben, und fragten sich, wo es nun hingeht. Es gab kein Ziel zu erreichen, keine Absicht, keinen Plan. So meint es wahrscheinlich Salomo, wenn er sagt, ein Hauch von Nichtigem. Wie eine riesige, leere Tasche. Hier im Buch Prediger geht es um das Enttäuschtsein vom Leben, um Eitelkeit und Torheit. Davor, im Buch der Sprüche, war die Weisheit das wichtigste Thema. Und später, im Hohelied, steht die Liebe im Mittelpunkt. Weisheit, Torheit, Liebe. In allen drei Bereichen war Salomo Fachmann. Er konnte den Narren spielen, hatte für die Leitung seines Volkes viel Weisheit erhalten und sein Liebesleben ist eine Geschichte für sich. Der weiseste Mann war vielleicht zugleich der größte Tor. Das offenbart uns das Buch Prediger. Salomo legt die Karten offen auf den Tisch und fragt frei heraus, Vers 3, was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Wir dürfen nicht übersehen, dass hier steht unter der Sonne. Es geht um den Standpunkt und Blickwinkel eines Menschen. So erlebt es dieser Mensch, auch wenn Gott eine andere Meinung und andere Möglichkeiten hat. All seine Mühe meint alle Arbeit und Anstrengung in allen Bereichen des Lebens. Natürlich gibt es einen kurzfristigen Gewinn. Aber wie sieht es aus nach dieser kurzen Zeitspanne? Was bleibt? Der Prediger wird auf Grundlage dieser Frage durch das gesamte Buch hindurch alle Bereiche und Ebenen des Lebens ausprobieren und beurteilen. Das Buch ist aufgebaut gleich einer Versuchsreihe, in der er seine Umwelt genau beobachtet. Ich lese Vers 4. Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Die Erde aber bleibt immer bestehen. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Salomo hat sein Umfeld scharf beobachtet. Während die Tage eines Menschen gezählt sind, weist die Erde eine beständige Stabilität auf. Manche deutsche Eiche hat schon etliche Kriege miterlebt, und von den Redwood-Bäumen in Kalifornien erzählt man sich, dass sie schon um Christi Geburt da waren. Und die Erde in ihrem Planetensystem? Aus Erkenntnissicht des Menschen bleibt sie immer bestehen. Gott hat etwas einmalig Wunderbares geschaffen, das über den Verstehenshorizont des Menschen hinausgeht. Der Mensch dagegen besteht nicht lange. Die meisten von uns waren vor 100 Jahren noch nicht geboren und werden keine 100 Jahre auf der Erde erleben. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, heißt es im Psalm 90. Das bedeutet, wenn wir uns unseren von Gott gegebenen Zustand bewusst machen und darüber nachdenken, dann sind wir auf dem besten Weg, klug zu werden. So können wir getrost mit dem Prediger weiter nachdenken. Auf dem Hintergrund, dass der Mensch tatsächlich ein sehr vergängliches Geschöpf ist und eine Generation die andere ablöst, wird insbesondere die Frage nach dem ewigen Leben sehr wichtig. Lässt sie sich positiv beantworten, dann bekommt auch das kurze irdische Leben tiefen Sinn und tiefe Erfüllung. Sicher, die Erde überdauert jedes einzelne Menschenleben. Aber schon im Alten Testament gibt Gott dem Menschen einen Blick darüber hinaus. Auch die Beständigkeit der Erde wird ein Ende haben. Im ersten Buch Mose lesen wir, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also, bei aller Beständigkeit der Erde und ihrer Zyklen wird dies nur so lange sein, bis sie nicht mehr besteht. Noch mehr zu diesem Thema verrät uns das Jesaja-Buch in Kapitel 65. Gott spricht, Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Dies verheißt Gott schon über 700 Jahre vor Christus. Er schenkt freudige Aussicht und Hoffnung. Im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung 21, heißt es, »Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.« Diese Zitate zeigen uns, Gott hat schon jetzt und hatte schon zur Zeit Salomos seinen Plan fertig. Er sieht schon, was wir noch nicht sehen. Aber der Prediger für seinen Teil hat auch richtig erkannt. Alles muss ein Nichts sein, wo der Mensch materielle Werte im Leben oder das Leben selbst als höchstes Gut ansieht. Die höchsten Werte, auch in bester humanistischer Gesinnung, die ja ein Teil unserer heutigen Gesellschaft ist, die höchsten Werte bleiben nach der Erkenntnis des Predigers letztlich leer und haltlos. Es sei denn, wir empfangen sie aus Gottes Hand und bleiben an ihn gebunden. Zu diesem Schluss allerdings wird der Prediger erst später kommen. Seine Frage, was für einen Nutzen hat der Mensch von all seiner Mühe, bleibt also zunächst offen. Ich bin gespannt, zu welchen Erkenntnissen der Prediger gelangen wird. Mit der Sehnsucht des Predigers nach Unvergänglichkeit und ewigem Leben wollen wir dem Fragen und Forschen des Predigers folgen und dabei auch seiner Hoffnung auf den kommenden Messias berücksichtigen. Der Apostel Petrus hat es Jahrhunderte später so ausgedrückt: Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Der Anfang des Predigerbuches erinnert uns ziemlich intensiv daran, dass unser Leben begrenzt ist. Und die Bibel sagt ja auch, dass wir über diese Begrenztheit nachdenken sollen. Ich erinnere an das Gebet aus Psalm 90. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Kürze und Vergänglichkeit des Lebens macht aber eines noch wichtiger. Die Erkenntnis, dass Gott uns Menschen und mich persönlich von Herzen liebt und uns das unvergängliche Leben schenken möchte. Im Johannesevangelium heißt es ausdrücklich, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also, sie haben allen Grund, sich geliebt zu fühlen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.